dieser Abschnitt ein ernster Abschnitt. Es geht darum, jeder hat seine eigene Verantwortung für seine Schuld. Man kann die Schuld nicht einfach irgendwie wegschieben. Und dann geht es auch um Familie natürlich und um das, was in Familien manchmal passiert und wie mühsam das manchmal ist. Heute im Lehrtext spricht der Paulus auch von einer Familie, bei der Familie von Timotheus. Und da sagt er in einem Brief an den Timotheus: Dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst. Es ist derselbe Glaube, der schon in deiner Großmutter Luis und in deiner Mutter Eunike wohnte. Und ich bin überzeugt, er wohnt auch in dir. Ein schönes Zeugnis über diese Familie. Und das war für mich zum Beispiel, als ich mit 16 Jahren hier reingefunden habe, in den damals Brüderbund in Zähle, da war das für mich ein großes Problem, weil da hatte ich daheim ziemlich heftige Auseinandersetzungen wegen dieses Glaubens an Jesus. Jetzt gehst du wieder zu deinen Bigottischen, hat's geäußert. Das war richtig heftig damals. Und ja, so war das halt. Und dann hatte ich meine allererste christliche Wochenendfreizeit. Das weiß ich noch, ich weiß nicht, worum es da ging. Auf jeden Fall war es in Friulsheim und irgendwo unterm Dach gab es einen Haufen, so in der Haufen Zimmer, aber viele Bette in einem Zimmer, so ein Massenlager. Und dann war da ein Bettnachbar irgendwie und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und dann frage ich ihn, sag mal, sind deine Eltern gläubig? Und dann sagt er, ja. Und ich sage, du, ich habe leider keine gläubigen Eltern. Sagt er zu mir, sei bloß froh. Dann hat er mein ganzes Weltbild völlig durcheinander gebracht. Ich habe immer gedacht, das ist das Ideal. Und dann habe ich gemerkt, ups, da ist vielleicht auch noch mal ganz anders. Heute weiß ich natürlich, dass man alles etwas differenzierter angucken muss und darf. Ja, darum soll es jetzt also gehen, um Schuld, um Familie, um die Zusammenhänge. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen in diesen Abschnitt von Hesekiel. Mein erster Punkt heißt Revolution. Gott beendet den Verschiebebahnhof der Schuld. Was meine ich damit? Revolution. Bei Hesekiel ist dieses Wort nicht zu stark. Gott nimmt seinem Volk sozusagen ein Sprichwort aus dem Mund heraus. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Das habe ich früher nicht verstanden, was dieses Bildwort eigentlich will. Ich habe immer gedacht, wie können meine Zähne stumpf werden, wenn mein Vater saure Traube isst? Habe also nicht begriffen. Später habe ich es dann gemerkt. Das war damals mehr als eine Redensart. Es war eine Art Lebensdeutung. Andere haben gehandelt und wir tragen die Folgen. Die Schuld liegt woanders, aber wir kommen nicht frei. Und dem widerspricht Gott nicht, weil Kinder ja nie unter den Eltern leiden. Die Bibel ist nüchtern. Es gibt in den Familien schwere Worte, Gewohnheiten, Gewalt, Lieblosigkeit, Sucht, Götzendienst, Schweigen können. Das prägt eine Familie, Kinder in Familien. Immer wieder habe ich Menschen bei mir. Einmal sagte eine Frau, Herr Feser, saget es alle, auch denen, die es nicht hören wollen, was ich erlebt habe als Kind, als Mädle, daheim bei meinen Eltern. Das erspare ich uns jetzt. Es gibt schon schwere Lasten, die man da so mitkriegen kann. Aber Gott widerspricht der Folgerung, darum könnt ihr nichts tun. Das wäre falsch. Die Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Und dann folgt der klare Satz im Vers 4. Jeder, der sündigt, soll sterben. Basta. Das klingt hart, ist aber bei Licht betrachtet ein Freiheitswort. Du bist eben nicht das Produkt deiner Herkunft, nicht die Fortsetzung einer fremden Schuld. Du bist keinem dunklen Schicksal ausgeliefert. Du gehörst Gott. Alle Menschen gehören mir, heißt es da im Vers 4. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne. Christus ruft mich nicht in die Ausrede, hab so blöde Eltern gehabt, deshalb ist halt alles so, sondern er ruft in die Freiheit. Und da hilft ein Blick in die 10 Gebote, warum das so wichtig ist. In den 10 Geboten, 2. Mose 20, da heißt es, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und dann heißt es, dass Gott die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an denen, die mich hassen. Aber, geht's dann weiter? Barmherzigkeit tut an vielen, die mich lieben und meine Gebote halten. Um was geht's da? Dieser Text wird oft missverstanden. So nach dem Motto, da muss irgendein okkultes Erbe sein bei den Vorfahren von mir oder bei den Vorfahren meiner Frau oder wie auch immer. Und dann sieht man manchmal so eine Art dunklen Automatismus durch die Blutlinie. Aber das war damals anders. Im Blick sind die damals lebenden Generationen, nämlich die Generationen, die in einem Familienhaus zusammenlebten. Das war der Urgroßvater, der noch lebte, das war der Großvater, das war der Vater und der Sohn. Einige wissen ja, unsere zweite Tochter hat uns zu Großeltern befördert und es war immer wunderschön, kommen immer Familienbilder machen mit meiner Mutter, der Uroma, mit meiner Frau, der Oma, mit der Tochter und dann noch dem Buben. Ja, das ist hier gemeint. Ja, das ist sozusagen die lebende Sippe, nicht die Vorfahren, sondern die lebende Sippe. Und da muss man sich klar machen, was es bedeutet. Wenn diese Generationen zusammen waren, dann musste ja das organisiert sein. Und im Alten Testament war es definitiv so, in der Regel bestimmte der älteste Männliche, was in dieser Familie passiert. Da mussten sich zum Teil auch die Brüder dieses Ältesten unterordnen mit ihren Familien. So war das geregelt. Und wenn jetzt ein solcher Hausvater sagte, wir dienen nicht allein dem Herrn, sondern auch dem Bild, dem Götzen, dem goldenen Kalb, was ist dann passiert? Dann traf die Konsequenz alle Lebenden. Das ist der Tanz um das goldene Kalb. Ihr kennt den Text in 2. Mose 32. Alle starben aufgrund der Entscheidung und der Fehlentscheidung des Hausvaters. Und 2. Mose 20 beschreibt die Wirkung von Führung, Prägung und Entscheidung, aber keinen magischen Automatismus. Das macht es nicht. Denn es heißt, an denen, die mich hassen, da wird der Widerstand gegen Gott sanktioniert. Es gibt kein Schicksal ohne eigene Beteiligung. Und deshalb heißt es ja dort, dass Gottes Barmherzigkeit größer ist als das Gericht. Denn das Gericht, das geht bis in die 3. und 4. Generation, aber meine Barmherzigkeit, die geht bis zu den 1000. Diejenigen, die dem absagen und die da nicht mitmachen. Das war aber gar nicht so einfach. Wisst ihr, was mit jemandem passierte, der dann dem Hausvater widersprochen hat? Der flog aus der Familie raus. Und die Familie, das war immer die Großfamilie, war die Sozialversicherung, Arbeitsloseversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, das war alles die Familie. Und wenn da jemand nicht mitgemacht hat, dann eben auch den Baal anzubeten zum Beispiel, dann verlor er seinen Familienplatz und wurde ausgeschlossen. Es war brutal. Also es hat echt was gekostet, damals eine andere Meinung aufrechtzuerhalten. Und nun Hesekiel 18 führt jetzt diese Linie weiter und zieht jetzt aber die Grenze schärfer. Jetzt sagt er, der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters. Und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes. Merkt ihr das? Jetzt ist nicht mehr die ganze Familie betroffen von einem, sondern jetzt wird jeder verantwortlich gemacht für das, was jeder selber tut. Und das war eine Revolution. Damit wird der Verschiebebahnhof stillgelegt. Was ist ein Verschiebebahnhof? Kennt ihr das? Weiß nicht, was es ist. Schaff's nicht bei der Bau. Wenn du mal guckst, bei einem größeren Bahnhof, da kommen so lange Güterzüge, ja, von Norddeutschland nach Süddeutschland, und jetzt müssen die eine, was weiß ich, die müssen dann da nach Singen und die andere Waggons müssen nach München, und da gibt's in Stuttgart irgendwo einen Verschiebebahnhof, und da werden die abgehängt, und da werden die in neuen Zügen zusammengestellt. Das ist das Bild vom Verschiebebahnhof. Wird hin und her geschoben, und so machen wir es manchmal mit der Schuld. Da verschieben wir die Schuld, die wir haben. Niemand darf fremde Schuld zu seinem Verdammensurteil machen. Der Vater, der war's. Und ich bin jetzt betroffen. Oder eigene Schuld auf andere abschieben. Eben, der Papa, die Mama war es, aber ich nicht. Die Verantwortung bleibt bei dem, der sündigt. Schuld ist persönlich. Christus macht frei. Die Prägung als Folge von Schuld ist real. Aber Jesus macht neue Wege möglich. Ein zweiter Punkt. Verantwortung, die frei macht. Prägung ist real. Ja, Schuld habe ich gesagt, persönlich. Wir müssen hier sorgfältig unterscheiden. Schuld entsteht dort, wo ich vor Gott und Menschen verantwortlich handle und Gottes Willen verletze. Wo ich sozusagen mit voller Absicht einen falschen Weg vor Gott gehe. Prägungen sind etwas anderes. Ein Kind in Angst lernt vielleicht, sich zu ducken. Wer beschämt wurde, trägt diese Stimme lang in sich, wenn es in der eigenen Familie so war. Und in der Familie können sich Muster wiederholen. Muster, wo man schweigt. Es gibt Familien, die reden nicht viel. Ich habe eine Frau geheiratet. Mein Schwiegervater, der hat bloß geguckt, aber nicht viel geschwätzt. Und jetzt, bei mir war es immer viel Schwätzer und Schimpfer und Schreier, auch beim Essen. Und ich heirate die Frau. Und ich frage meine Frau zum Beispiel, wie geht's dir denn? War so völlig irritiert, wie ich drauf komme, das wissen zu wollen. Ja? Versteht ihr? Das sind Prägungen. Die Dinge gibt es immer. Das geht mit uns. Und diese Muster, auch körperliche Voraussetzungen können wiederkehren. Seelische Erkrankungen, etwa Depressionen, dürfen wir deshalb nicht vorschnell auch geistlich etikettieren. Manchmal gibt es auch Lasten im Sinne von Genetik oder von solchen heftigen Prägungen. Und Depressionen haben oft medizinische, psychologische oder biografische, aber auch manchmal geistliche Seiten und brauchen dann fachliche und seelsorgliche Begleitung. Ein Mensch kann seine Familiengeschichte nicht abstreifen wie ein Hemd. Sie ist eher wie ein alter Mantel, schwer vielleicht, mit dem Geruch von Angst, Schweigen, Härte oder Misstrauen. Ich habe mal als Jugendlich hatte ich mal einen alten Mantel geschenkt gekriegt. Da kam mir das Bild, das war so ein Lodenmantel, weiß nicht, ob die Alten das noch kennen. Der war schwer wie Zau, sagt man, ja. Und wenn ich dann raus bin in den Wald oder auf die Wiese schaffen müssen, dann habe ich den Mantel angehabt. Aber wenn es geregnet hat, wurde ich nicht nass, aber der Mantel hat 5 Kilo mehr gewogen. Das war so ein richtig alter, schwerer Lodenmantel. Und das ist Bild. Solche Geschichten, die können wir nicht einfach nur wegschieben. Manche sind wie ein solcher Mantel. Hesekiel 18 sagt, aber du bist nicht dieser Mantel. Du musst ihn nicht lebenslang tragen, als gäbe es für dich keine andere Möglichkeit. Du darfst ihn vor Jesus ausbreiten. Herr, das gehört zu meiner Geschichte, aber es soll nicht mein Herr sein. Die Bibel leugnet solche Zusammenhänge nicht, sagt aber ganz klar, du bist ihnen nicht ausgeliefert. Als Christ muss ich nicht sagen, das ist mein Erbe, mein Muster, meine Diagnose, mein Charakter, ich muss es halt hinnehmen. In Christus gilt was anderes. Ich leugne nicht meine Geschichte, aber ich mache sie nicht zu meinem Schicksal. Annahme heißt nicht, ich heiße das Unrecht, was da mal war von den Eltern, gut. Annahme heißt, ich bringe mein Leben vor Jesus, sage die Wahrheit, setze Grenzen, nehme Hilfen an, suche Vergebung und übernehme Verantwortung. Nach einem Vortrag zu einem ähnlichen Thema kam eine ältere Diakonisse, ich weiß gar nicht, welches Mutterhaus es war oder so, und dann war sie wie empört. Dann hat sie gesagt, ich bin jetzt 70 Jahre alt und was ich hier heute Abend verzapft hätte, sei unmöglich, wenn ich auch nur ein bisschen ahnen würde, was ihr Vater mit ihr gemacht hat in ihrer Kindheit. Versteht ihr? Sie war ganz geprägt von dem, was da passiert war. Nein, ich darf lernen, ich darf hier zunehmend eigene Verantwortung übernehmen und da rausfinden. Ich kann nicht sagen, weil mein Vater so war, kann ich halt nicht anders. Ich muss auch nicht sagen, weil bei meinen Vorfahren Schuld war, liegt eine dunkle Macht auf mir, stärker als Jesus. Nein, stärker als Jesus ist überhaupt nichts. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters, sagt der Hesekiel. Da sagt einer, in unserer Familie waren die Männer immer dominant. Mein Großvater war so, mein Vater war so, ich bin halt auch so. Man muss mir halt nehmen, wie ich bin. Und dann macht er die Frau und die Kinder klein. Ich kann nichts machen. Es liegt in der Familie. Da kommt ein klarer Widerspruch von Hesekiel. Deine Geschichte erklärt manches, ja. Aber sie entschuldigt nicht all dein Verhalten. Was du heute rücksichtslos auslebst, gehört vor Gott zu dir. Und du hast Verantwortung. Es gibt auch die andere Not. Eine Tochter wächst mit Sucht, Gewalterfahrungen in der eigenen Familie auf Schuld und dann Schweigen, eiserne Schweigen. Später fühlt sie sich für alles verantwortlich. Wenn ich besser gewesen wäre, wäre unsere Familie heil geblieben. Aber ein Kind ist nicht der Erlöser seiner Eltern. Niemals. Sie darf lieben, beten, ehren, wo es möglich ist. Aber sie trägt nicht die Schuld ihrer Eltern. Darum gehört die Schuld eben nicht auf den Verschiebebahnhof, sondern vor Gott. Dort ist sie richtig. Hesekiel sagt, wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Umkehr ist keine Selbstzerstörung, sondern Rückkehr zu Gott, zum Leben, zur Wahrheit. Ein drittes, Jesus stiftet eine neue Familie. Diese Bewegung kommt bei Jesus zu ihrem Ziel. Er verachtet die Familie nicht, hebt auch das Gebot nicht auf, du sollst Vater und Mutter ehren. Und am Kreuz sorgt er noch für seine Mutter. Aber Jesus ordnet Familie neu unter das Reich Gottes. Als man ihm sagt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, da antwortet er, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und dann weist er auf die Jünger und sagt, wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Jesus stiftet eine neue Familie. Die tiefste Zugehörigkeit entsteht nicht durch Abstammung, Familiennamen oder Tradition, sondern durch Jüngerschaft. Da entsteht die tiefste Zugehörigkeit. Wer zu Jesus gehört, bekommt eine neue Zugehörigkeit. Nicht Blut, Stammbaum oder Familienruf machen mich zum Kind Gottes, sondern Gottes Gnade in Jesus. Das macht mich zum Kind Gottes. Und gerade hier wird jetzt der Unterschied zwischen Israel und der Gemeinde Jesu wichtig. Israel ist ein Volk mit Geschichte, Abstammung und Bundeszeichen. Die männlichen Nachkommen, die wurden beschnitten als Zeichen der Zugehörigkeit. In der Gemeinde Jesu ist Zugehörigkeit anders beschrieben. Wer Christus aufnimmt und an seinen Namen glaubt, wird ein Kind Gottes. Nicht aus dem Blut, sondern von Gott geboren. Johannes 1. Und da sagt Jesus zu Nikodemus: Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Man wird nicht Christ durch Geburt. Wie wird man Christ? Durch Wiedergeburt. So wird man Christ. Darum darf keiner sagen, bei uns hat nie jemand gebetet, meine Eltern waren nicht gläubig, meine Großeltern auch nicht, deshalb bleibt mein Glaube schwach, kann man ja mal sagen. Das kann ja auch sein und das kann auch ein schwerer Start sein im Christsein. Aber es ist nicht das letzte Wort. Jesus fragt nicht, aus welcher Familie kommst du her? Er ruft, folge mir nach. Punkt. Und keiner muss den umgekehrten Druck tragen. Ein Sohn kommt zum Glauben, seine Familie versteht ihn nicht. In ihm wächst der Druck. Wenn sie nicht glauben, bin ich schuld. Ich muss sie bekehren. Ich muss sie retten. Aber wir können niemanden wiedergebären. Das tut Gott. Wir können bezeugen, lieben, einladen, beten, zur Familie Jesus einladen. Aber niemand kommt dazu mit Druck, Familienmacht oder mit Überredung, sondern durch den Ruf Christi und das Wirken des Heiligen Geistes. So kommen Menschen in den Glauben und in die Nachfolge. Diese neue Familie, die Jesus begründet hat, hebt die alte nicht auf. Ist mir wichtig. Ein Christ bleibt Kind seiner Eltern, Vater oder Mutter, Bruder oder Schwester. Und wir ehren Vater und Mutter und pflegen Beziehungen, wichtig, soweit es möglich und gut ist. Es gibt auch manchmal Verwandtschaft, wo man denkt, geh doch lieber wieder in die Gemeinde. Ja? Also, wir sind immer in diesen Beziehungen, Jesus lehnt das nicht ab. Aber wir müssen die Familie nicht idealisieren und Schuld nicht verschweigen, um Ehre zu zeigen. In der Familie Jesu darf Wahrheit ans Licht kommen, ohne dass Menschen beschämt oder verdammt werden. Und nun kommt ein vierter Punkt, die Heimkehr zu Jesus. Hesekiel 18 läuft nicht auf eine Drohung hinaus. So klingt's ja, ja. Wer sündigt, der muss sterben. Sondern es läuft auf den Willen Gottes hinaus. Und das ist immer der Lebenswille. Umkehr, darum geht's. Neues Herz um ein Leben mit Gott. Gott will nicht, dass Menschen in Schuld stecken bleiben und an ihr zugrunde gehen. Er will nicht, dass Menschen unter fremder Schuld zusammenbrechen. Das will er auch nicht. Er will, dass wir leben. Und darum ruft er, wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Da habe ich auch schon mal gedacht, du liebe Zeit, alle meine Gesetze halten, das Recht üben und gerecht sein. Wie schaffe ich das? Ich krieg's nicht nah. Ja, was sagt der Hesekiel? Etwas, was man nicht nachkriegt, stimmt, das kriegen wir nicht hin, in diesem Sinne. Aber hier spricht ja Hesekiel in den Kategorien des alten Bundes. Leben heißt, sich von Schuld abzuwenden, Gottes Gebote zu halten, Recht und Gerechtigkeit zu üben. Das war kein kalter Leistungsmechanismus, sondern Israels damaliger Heilsweg. Zurück zum Bund, zu Gottes gutem Willen, heraus aus den Wegen des Todes und darin, dass Gott die einlädt, sein Volk einlädt, da leuchtet Gottes Herz auf. Er will ja Gemeinschaft mit seinem Volk behalten. Das Neue Testament führt hier tiefer hinein. Paulus schreibt in Galater 5, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Die Gemeinde soll nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft kommen. Der Rettungsweg liegt da, so wie es Paulus uns vorstellt und Jesus selber, der Rettungsweg liegt nicht in der Selbsterlösung durch Gesetzeserfüllung. Das schafft keiner, beim besten Willen nicht. Der Weg ist Jesus. Er nimmt die Schuld ernst. Er trägt meine Schuld. Er ruft uns auch nicht zu, arbeite dich nach Hause. Nein, er sagt, komm heim, in mir bist du frei. Darum ist Umkehr im Evangelium keine Last auf müde Schultern, sondern Rückkehr in die Heimat bei Jesus. Das ist Umkehr. Wir kommen nicht niemals mit einer makellosen Bilanz, sondern mit leeren Händen. Keiner schafft es durch seine Frömmigkeit in den Himmel. Es gibt nur einen Grund, dass du in den Himmel kommst, weil Jesus dich dort haben will. Das ist der Grund, trotz allem. Bei ihm beginnt neues Leben, aus Gnade, nicht aus Angst, als Frucht des Geistes, nicht als Selbsterlösung. Und Galater 5 nennt das einen Glauben, der durch die Liebe tätig ist. Umkehr ist deshalb nicht der Gang zum Richter. Das müssen wir uns ganz deutlich machen. Umkehr ist nicht ein Gang zum Richter, bei dem man jetzt nur noch auf das Urteil wartet. So tun es manche Christen falsch verstehen. Umkehr ist wie der Heimweg des verlorenen Sohnes. So ist Umkehr. Er kommt nicht zurück, weil er alles erklären kann in seinem Verhalten, sondern er kommt zurück, weil der Vater noch da ist. So ist Jesus. Er ruft nicht, um uns zu beschämen, sondern um uns heimzubringen. So müssen wir die Worte von Hesekiel hören. Ja? Jesus lädt uns heimzukommen. Jesus ist nicht nur Lehrer persönlicher Verantwortung, sondern Retter der Verantwortlichen und Schuldigen. Wenn Hesekiel sagt, jeder, der sündigt, soll sterben, dann hören wir Gottes Heiligkeit. Am Kreuz sehen wir, wie ernst Gott Schuld nimmt und wie weit seine Liebe geht. Jesus trägt die Schuld freiwillig, stellvertretend, aus Liebe. Er sühnt unsere Schuld. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also Schuld wird nicht verschoben, sondern vergeben. Man kann auch Schuld nicht wegtherapieren. Man kann an den Folgen therapieren. Aber man kann Schuld vor Gott nicht therapieren. Das braucht Vergebung. Herkunft wird nicht geleugnet, sondern in Gottes Licht gestellt. Das ist ein Riesenunterschied. Prägungen werden Jesus unterstellt und Menschen werden dabei nicht klein gemacht, sondern aufgerichtet. Prägungen sind real. Schuld ist persönlich, ich habe schon mal gesagt, und Jesus macht frei. Vielleicht ist heute für manche der entscheidende Schritt, die Angst loszulassen. Du musst nicht mit gesenktem Kopf leben, als hätten deine Vorfahren eine Macht über dich, die stärker ist als Jesus. Nein, das haben sie nicht. Wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du ja ihm. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Hallo, das ist nicht nur ein bisschen was, das ist eine neue Identität. Vielleicht ist für andere der Schritt, Verantwortung anzunehmen, nicht länger sagen, ich kann halt nicht anders. Meine Schuld ist eigentlich die Schuld anderer. Sondern vor Jesus treten, Herr, hier bin ich. Das ist meine Geschichte, die ist schwer, meine Prägung, meine Schuld, meine Angst, meine Grenze, aber du bist und bleibst mein Retter. Ja, liebe Schwestern und Brüder, so gehen wir also aus Hesekiel 18 nicht mit dem Satz hinaus, oh, jetzt muss ich das alles alleine schaffen. Dann wär's dramatisch. Wir gehen mit dem Satz, Gott will, dass du lebst. Gott will, dass ich lebe. Nicht meine Herkunft entscheidet über meine Zukunft, sondern Jesus ist selber meine Zukunft. Meine Hoffnung ist nicht nur die Wohnung im Himmel, sondern meine Hoffnung ist zentral Jesus selber, der sich für mich gegeben hat. Jesus ist meine Zukunft. Nicht ich bin Opfer dunkler Mächte, sondern Jesus ist mein Herr und das wirkt bis in die unsichtbare Wirklichkeit hinein. Darum dürfen wir mit erhobenem Haupt in diesen Sonntag und in die neue Woche gehen. Nicht, weil wir keine Schuld kennen, sondern weil wir den Retter kennen, unseren Herrn und Heiland. Nicht, weil es leicht wäre, sondern weil Jesus stärker ist als Schuld, als Angst, als alte Muster und jede Macht, die uns binden will. Kehrt um, sagt der Hesekiel in Vers 32, kehrt um, so werdet ihr leben. In Jesus hören wir die Stimme des guten Hirten. Er ruft uns heim und wer zu ihm kommt, der findet bei Jesus offene Arme. Ja, den theologischen Lehrer, der hat es immer so erklärt, Jesus ruft dich. Und wenn du dann wegläufst vor ihm, dann ist Jesu Liebe so groß, dass er dir hinterherläuft und dir von hinten zuruft, halt doch an, wollen wir nicht doch gut sein miteinander? So hat er es ausgedrückt. Ein wunderschönes Bild. Wer zu ihm, zu Jesus kommt, findet bei ihm offene Arme, Vergebung, Wahrheit ohne Verdammnis, Freiheit ohne Überheblichkeit und ein Leben, das heute beginnt und in Gottes Ewigkeit vollendet wird. Da stehen unsere Namen geschrieben im Buch des Lebens. Und da warte drauf, bis ich denn dann finde, im himmlischen Jerusalem, an dem himmlischen Tresen des dortigen Einwohnermeldeamts, Wilfried Feser ist eingetragen, jetzt kriegst du die Wohnungnummer so und so viel. Amen.
Vielen Dank, Wilfried Feser, für die anschauliche, seelsorgerliche Predigt. Das tut uns gut und weist uns auf Jesus hin. Lasst uns mit Jesus beten und Fürbitte. Herr Jesus, du bist der wahre Lebensretter. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch dich. Darum beten wir dich an und preisen dich. Du bist der wahre Lebensretter für uns. Danke, Herr, und du siehst auch, ob heute jemand da ist, der noch keine Herzensbeziehung zu dir hat, dann bitten wir, wirke du in dessen Herzen und zieh diesen Menschen zu dir. Herr, wir bitten auch für dein Volk Israel, dass sie dich erkennen als Messias, als wahren Held, als wahren Helfer, als wahren Lebensretter. Du allein hast den Heilsplan Gottes erfüllt. Wir beten für die Weltsituation. Du allein hast es in der Hand. Du bist der allmächtige Herr. Du hast alle Macht vom Vater. Wir beten für unser Volk, wir beten für die Regierung, dass sie vor dir verantwortlich sind. Wir beten für unsere Gemeinde, für die Geschwister, die in Not sind, in Trauer sind, die krank sind, behindert sind oder Lasten haben. Herr, wirke du, du bist barmherzig und gnädig. Wir bitten dich für die Kinder, dass du sie zu dir ziehst. Herr, und wir bitten dich und beten für die verfolgten Geschwister, die misshandelt werden, verfolgt, oft getötet werden. Halte du deine schützende Hand und rettende Hand über sie. Und wir beten gemeinsam das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und vergib, der Tod gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Danke.